He's coming home, he's coming home. Tuchel's coming home, he's coming home. Find's gut. Wie findest du es? Also nicht mal eine Singerei, aber die Tatsache, dass wir gleich direkt nach der Länderspielpause ganz gemütlich über Thomas Tuchel und seinen neuen Job reden können und darüber, dass der englische Boulevard teilweise richtig abgeledert hat in der Zwischenzeit, er gut reagiert hat und dann haben wir ein Endspiel bei der WM, würde ich sagen, Deutschland gegen England und dann schauen wir mal.
Ich finde deine Stimme Wahnsinn.
Ja, ja, das ist schön. Wahnsinn. Bist du schon in München eigentlich?
Nein. Aber ich bin heute das letzte Mal für 5 Wochen in München. Also ich werde an unserer Beziehung ab nächsten Montag arbeiten. Selbst der Technikchef würde sich freuen, wenn ich mal nach der Sendung ein bisschen länger bleiben würde.
Ja, das glaube ich. Es gibt einige, die sich freuen würden, wenn du etwas länger bleiben würdest, du Vogel. Aber
also eins kann man auf jeden Fall sagen, wer als deutscher englischer Nationaltrainer wird, der braucht auf jeden Fall eines.
Ein Helm, einen richtig guten, stabilen Helm.
Eier, wir brauchen Eier.
Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
Ja, dann lass uns doch gleich starten mit der Top-Personalie der letzten Woche. Thomas Tuchel und England. Passt das? Ist das eine gewisse Logik? Oder ist das zum Scheitern verurteilt? Ich bin sehr gespannt, was der Geysir aus der britischen Eifel jetzt uns erzählen wird.
Na, wir waren ja, bei uns haben ja die Franzosen großen Einfluss gehabt. Er ist der 3. Nationaltrainer nach Sven-Göran Eriksson und Fabio Capello auf der Insel. Das war in beiden Fällen eigentlich, so mittelmäßig von Erfolg gekrönt. Da war oder schien vom Kader her deutlich mehr drin zu sein. Und das ist ja auch im Moment das, dass man sagt, sie sind zwar zweimal Vize-Europameister geworden und ins WM-Halbfinale gekommen unter Southgate, aber diese Spielfreude war ein bisschen wenig da. Und Thomas Tuchel hat einen sehr guten Ruf auf der Insel, nicht zuletzt, nachdem er Chelsea mitten in der Saison übernommen von 10 auf 4 und zum Champions-League-Titel geführt hat. Da wird auch seine Bayern-Zeit gar nicht so negativ bewertet. Und für ihn selber ist es vielleicht eine Chance. Es gibt ja immer mehr Vereinstrainer, die einfach mal so eine Auszeit nehmen von dem täglichen Stress. Als Nationaltrainer hast du ja dann immer wieder diese Perioden. Er hat eine wunderbare Spielergeneration zusammen. Er sagt, und das finde ich gut, ich will Weltmeister werden. Da gibt es also gar keine zwei Meinungen. Ja, und dann hast du über den Boulevard gesprochen. Dazu muss man ja wissen, ich habe das mal in einem Geschichtsstudium bei mir gehabt. Jede Nation hat ja viele Dinge, die für ihre Identität stiftend sind, ne? Und es ist tatsächlich immer noch so, dass es in Großbritannien halt viele Menschen gibt, die stolz darauf sind, die ihre Identität auch zu Teilen daraus beziehen, dass damals die Briten Hitler-Deutschland besiegt haben. Und von daher hat natürlich diese Personalie, auch wenn wir jetzt sagen, boah, das ist ja nach 80 Jahren, können die sich nicht mal was anderes einfallen lassen, ist das schon immer noch in den Köpfen verankert. Du meinst wahrscheinlich zum Beispiel auch dieses eine Bild an Geschmacklosigkeit eigentlich nicht zu überbieten, wo er da in so einer Militäruniform sitzt, Thomas Tuchel, und dann die Binde links wie an eine Nazi-Binde erinnert, und da sind dann das Wappen des englischen Fußballverbands, die Three Lions, reingearbeitet. Das ist vom Boulevard häufig der böse Mix, der dann da kommt. Die Fans sind sehr gespalten, aber insgesamt glaube ich, dass Tuchel und England funktionieren könnte.
Glaube ich auch. Ich finde, Kultur hin oder her, also ich glaube, wir müssen alle unsere Kultur immer mal wieder überdenken, und ich kann da ehrlicherweise nicht mehr so richtig Worte finden für das, was da passiert ist in der englischen Presse streckenweise. Und es gab ja auch Gegenwind, Gott sei Dank, auch aus England direkt. Gott sei Dank, muss ich sagen, weil ich dem das sonst wirklich ein bisschen an England gezweifelt hätte insgesamt. Ich kann das verstehen, und ich, mir ist das natürlich bekannt, was du erzählst, aber die Frage ist halt einfach, in 2024 brauchen wir genau diese Debatten noch? Ich glaube es nicht. Ich glaube aber auch, dass es natürlich schon so ist, da bin ich nicht ganz bei dir, das natürlich hat man in England auch mitgekriegt, und das war auch zu lesen, wie Thomas Tuchel dann in München, gescheitert, doch am Ende ist er gescheitert. Und das hatte schon auch einen Impact, hatte auch schon auch mit den Schlagzeilen zu tun, und man hat ja dann auch inhaltlich die Frage gestellt. Was dann allerdings mindestens genauso räudig war, war das Nachtreten von Uli Hoeneß. Da habe ich mich dann wieder gefragt, so, was ist denn da oben am Tegernsee los? Ist es da wieder irgendwie, war der Rote wieder zu schwer oder was ist passiert, dass man sich da noch mal irgendwie zu äußern muss. Das ist so was, wo ich denke, total unnötig. Warum muss man sich an einer Debatte noch beteiligen, wo der Mann vom Hof ist und wo man mit Kompanie doch jetzt den absoluten Wunschkandidaten gefunden hat? Also es ist, das ist dann irgendwie so ein Bayern-Geschmack, den ich nicht mag.
Ja, aber das hat für vor allen Dingen nicht nur einen Bayern-Geschmack, sondern das hat wirklich einen Uli Hoeneß-Geschmack. Also dieses völlig ekelhafte, da muss man auch mal an den Charakter fragende, immer nachtretende, nöhlende Leute beleidigen. Der beleidigt ja heute noch Van Gaal nach Jahren, wo selbst viele sagen, der hat eigentlich so die Grundlage für die dominanten Bayern-Stil der vergangenen Jahre gelegt. Ja. Leute gehen weg, immer wirft er ihnen Dreck hinterher und darf dann so, weißt du, man weiß ja genau, wie er dann da sitzt, sich so präsig in so einem schweren Sessel dann so und jetzt nur Tuchel, Katastrophe. Also, dass man diesem Mann immer noch eine Fläche und eine Bühne gibt, dass der da einfach rauf und runter die Leute da beleidigen darf, das ist wirklich Wahnsinn und das spricht ganz klar gegen seinen Charakter. Und zum Zweiten, Tuchel war im Halbfinale ganz nah am Finale dran. Er ist einmal Meister geworden. Er versteht sich mit, oh, jetzt kommt der Hund von Lucien Favre.
Ich komme gleich.
Ja. Und er ist sehr eng mit Harry Kane, der ja nun immerhin der Kapitän ist. Also ich glaube, dass Tuchel wahnsinnig geschätzt wird und dass man bei den Bayern sagt, okay, war fast im Finale der Champions League, einmal Meister geworden, einmal nicht. Das ist ein geringeres Thema als bei uns, dass Thomas Tuchel sicher kein einfacher Typ ist und sperrig, das ist ja klar. Aber er hat das ja ganz, er hat das mit der englischen Presse komischerweise deutlich besser hinbekommen als hier in Deutschland und deshalb sage ich, das könnte ein Match geben.
Da bin ich auch überzeugt von, dass es ein Match gibt. Auf jeden Fall ein nachhaltig gutes, kann ich mir vorstellen. Es wird kein kurzes Spiel. Kein Zwischensprint, so wie das der eine oder andere Nationaltrainer macht. Vielleicht entscheidet er es dann selber, wenn er Weltmeister geworden ist. Danke, das war's. Und geht dann doch nochmal irgendwo zu einem großen Club. Wenn Hansi Flick dann irgendwann vielleicht woanders hingeht. Und wer weiß, was da so passiert. Wir bleiben ein bisschen bei den Trainern und gucken nach Bochum. Und da ist Schluss für Herrn Zeidler. Überraschend kam es nicht oder kamst du dich doch überraschend zu diesem Zeitpunkt der Saison?
Ja, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen an Zusammenfassung geschaut und viele, die regelmäßig beim VfL dabei sind, sagen, dass die Halbzeit gegen Hoffenheim die schwächste der Saison war. Jetzt musst du natürlich sagen, sprechen eigentlich alle Parameter gegen ihn. Die Punktausbeute, 1 Punkt aus 7 Spielen, das ist schlecht. Die Entwicklung geht nach hinten, obwohl der Trainer, wie man hört, auch mit sich hat reden lassen, also nicht stur an irgendeiner Idee festgehalten hat. Er hatte ja die Raute, die eigentlich so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Er ist, und das finde ich eigentlich für Bochum fast am erschreckendsten, sie haben von dieser Euphorie, das haben wir hier schon mal besprochen, aus diesem Drama in der Relegation gegen Düsseldorf ja gar nichts mit in die Saison genommen. Da sollte ein jung ist er ja nicht mehr, aber ein neuer, unverbrauchter Trainer kommen. Kam total gut an bei den Leuten. Sehr kommunikativer Typ. Die Frage ist natürlich immer nur, ist auch so ein Trainer aus dem RB-Kosmos, die aber nie so in der ersten Reihe waren. Er hat ja auch mit Ralf Rangnick lange zusammengearbeitet. Ist wirklich ein sehr umgänglicher Mann, hat Erfolge gehabt in der Schweiz. Aber wenn du halt kommst, dazu kommt ja noch das Pokal aus in Regensburg und so gar nichts fruchtet von dem, was du machst. Und ich glaube, dass der Kader schon besser ist als einen Punkt. Ich glaube, für Bochum kann es eigentlich nur darum gehen, zu versuchen, Kiel, St. Pauli und oder vielleicht noch eine andere Mannschaft, die da reinkommt, hinter sich zu lassen, um zumindest die Relegation zu erreichen. Dass man Marc Lettau auch freistellt, seinen Sportchef, das zeigt, dass man irgendwie mit der Kaderplanung nicht zufrieden ist. Ja, und so hat man irgendwie den Eindruck, 4. Jahr Bundesliga für Bochum, da sollte man, sollte man vielleicht doch eigentlich schon ein Stück weiter sein, was die Substanz angeht. Aber sie haben halt das Problem, dass auch vor jeder Saison es einfach riesen Umwälzungen gibt. Aber wenn du mich so fragst, die Entscheidung ist, glaube ich, schon folgerichtig.
Was ist aber die Sehnsucht von vielen Sportverantwortlichen in den deutschen Vereinen? Was ist die Sehnsucht, wenn es immer wieder um diesen RB-Fußball geht, RB-Schule, die ganzen Trainer, die daherkommen, dieses schnelle Spiel nach vorne, diese Wucht nach vorne, da brauchst du aber doch im Grunde genommen auch den Kader dafür. Also du solltest dann vielleicht auch gucken, dass du hinten dann keine reinkriegst, also dass du dann auch eine Abwehr hast, die das irgendwie auch mitspielen kann, dieses System. Dass das sexy ist in irgendeiner Form, hat uns Jürgen Klopp schon erzählt vor, wie lange, vor 10 Jahren. Die Frage ist nur, hast du dann den Kader, um so ein Spiel auch spielen zu können? Oder ist die Sehnsucht so groß, dass du sagst, na, der Kader muss sich diesem Spiel, der Spielidee anpassen?
Ja, das ist ja grundsätzlich das, wo einige Trainer dran scheitern, die ihre Idee unbedingt durchziehen wollen. Wir werden ja später noch eventuell mal über deinen Herzensclub sprechen und die Frage, die man
deshalb
da stellt.
Deshalb frage ich jetzt schon mal die
Stelle. Ich weiß. Das ist ja, du willst es in so kleineren Dosierungen haben, damit es nicht so wehtut. Ne?
Richtig.
Ich habe ja gerade gesagt, dass er schon auch auf die Mannschaft gehört hat. Er hat auch Spieler wieder eingebaut, wie Lucia zum Beispiel, der vielleicht am Anfang keine erste Wahl war. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob er jetzt hier so den klassischen RB-Fußball spielen wollte, weil der klassische RB-Fußball fußt ja schon darauf, dass du einen qualitativ guten Kader hast und dass du sehr viel auf Schnelligkeit gehst, auf Intensität, auf Fehler provozieren beim Gegner, auf das schnelle Umschalten. Und dass Bochum einen Kader hat, der sicherlich zu den letzten 4, 5 in der Bundesliga gehört, das wird niemand bestreiten. Und trotzdem fand ich es eine gute Idee zu sagen, Thomas Letsch, der ja lange erfolgreich gearbeitet hat, der kommt ja auch aus der RB-Schule, dass man da wieder ein paar Teile einfach hinzufügen kann und auf dem Weg da bleibt. Und sie haben natürlich auch ein paar Spieler wie De Witt, da hatten sie große Hoffnung drin gesetzt. Hofmann vorne trifft im Moment nicht. Dann haben sie hinten Abwehrspieler wie Masovic, den hat er schon mal nach einer Viertelstunde rausgeholt. Es zeigt, finde ich, auch die Schwierigkeit. Früher hast du gesagt, wenn du 4 Jahre Bundesliga gespielt hast, da warst du eigentlich fast wieder ein halbgestandener Bundesligist. Wenn du immer wieder die besten Leute weggekauft bekommst, das ist schon nicht ganz einfach. Und wenn du natürlich als Trainer auch selbstbewusst auftrittst und sagst, ja, ich habe eine Idee vom Fußball, ich bin kompetent und ich rede mit den Leuten und dann gar keine Ergebnisse am Ende lieferst, dann ist es, glaube ich, schon auch der Lauf der Dinge. Denn du kannst ja nicht als VfL Bochum die Saison so laufen lassen. Letsch hat es mal geschafft, nach einem Punkt, nach 7 Spielen kam er. Aber wer jetzt kommt, Bochum hat ein Programm die nächsten Wochen. Ich bin, glaube ich, gegen Bayern, Leverkusen, Stuttgart und Frankfurt. Genau. Also herzlichen Glückwunsch für den, der sich da neu auf die Bank setzt. Wahrscheinlich wird es am Ende wieder Heiko Butcher, der es ja dann immer macht und der sie am Ende wahrscheinlich wieder rettet. Und dann sagen sie wieder, naja, aber Cheftrainer über die ganze Saison trauen wir ihm irgendwie nicht zu. Vielleicht sollte man es einfach mit ihm mal jetzt durchgehen versuchen.
Sonst würde ich sagen, gibt es auch wahrscheinlich wenige, die sich das, du hast es völlig richtig gesagt, zu diesem Zeitpunkt vor allen Dingen jetzt antun. Also da kannst du eigentlich fast nur verlieren.
Ja.
Deshalb ist es vielleicht auch clever für die Verantwortlichen in Bochum, damit etwas noch zu warten und Heiko Butcher wirklich für die nächsten 3 Spiele wenigstens zu installieren, damit es dann für den neuen Trainer, wenn es denn einer werden wird, dann auch der Weg nicht ganz so steinig ist. Gut, dann haben wir die Trainerdiskussion erledigt erstmal.
Ja, schau mal ganz kurz, wie hast du das Spitzenspiel Bayern gegen Stuttgart gesehen?
Ja, souverän. Also man muss wirklich sagen, dass wir haben das ja das ein oder andere Mal schon auch hier in diesem Podcast in Gänze ausgebreitet. Vincent Kompany ist der richtige Trainer für diese Mannschaft. Und jetzt ist es auch so, dass sich mehr und mehr zeigt, dass diese Mannschaft rund um den Trainer mehr und mehr festigt und eine Dominanz einfach auf dem Platz hat, die schon krass ist. Man muss aber auch sagen, dass Stuttgart nicht mehr das Stuttgart von der letzten Saison ist. Das ist auch die Wahrheit. Und so kommt dann so ein 4-0 zustande. Aber es ist auch so, dass ein Harry Kane plötzlich auch wieder da ist. Keine Ahnung, was da passiert ist. Der war ja über mehrere Spiele hinweg überhaupt nicht zu sehen. Er braucht vielleicht aber auch einfach seinen Raum. Den hat er jetzt dann doch irgendwie sich erkämpft. Und für mich ist es jetzt, also ich muss wirklich an der Stelle sagen, riesen Respekt vor Vincent Kompany. Der muss mit dieser Mannschaft Dinge tun, die vorher anders gewesen sind. So viel kann ich sagen. Und da hat es natürlich einfach auch was mit den Menschen zu tun, bin mir ziemlich sicher, da hat es was damit zu tun, dass es einfach ein Spieler ist, zu dem man aufgeschaut hat. Garantiert der ein oder andere Spieler hat zu ihm aufgeschaut und das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit irgendwie auch eine Ehre, vielleicht mit dem einen, für den einen oder anderen mit ihm zusammenzuarbeiten. Er trifft den richtigen Sound, er trifft die richtigen Entscheidungen, er macht Spieler ein Stück weit wieder besser, baut sie auf. Also das sind alles charakterliche Geschichten, jetzt würde ich mal sagen. Das ist doch gar nicht mal so sehr der Fußballlehrer, sondern das ist vielleicht einfach auch doch eher der Mensch. Und deshalb überrascht es mich nicht. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ob jetzt jemand noch zur Kompanie aufschaut. Ich meine, der hat jetzt auch seine Karriere fast vor 10 Jahren beendet. Der war zwar Kapitän bei Guardiola, aber das war jetzt auch, also er war zwischen internationaler und Weltklasse, gar keine Frage, aber da haben die Bayern ja selber so viele im Kader, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob man zu Kompanie, vielleicht sagt der eine, oh, der hat von Pep ein bisschen was mitgenommen, aber ich glaube eher, was du richtig gesprochen hast, ist seine Art. Er ist relativ unaufgeregt, er ist ein feiner Kerl, das war auch schon als Spieler früher. Von daher, das würde ich alles unterschreiben und ich würde auch unterschreiben, dass der VfB Stuttgart sicherlich nicht in der Form ist der vergangenen Saison. Harry Kane, ja, er hatte im Sommer bei der EM, ich glaube, da war er lange verletzt oder hatte Rückenprobleme, das hat man gemerkt, aber er ist natürlich immer zu einem Dreierpack in der Lage. Wichtiger für die Bayern finde ich, also erstmal gute Besserung an Pavlovic, der wird ja schon lange ausfallen mit Schlüsselbein, dass Palinha das gezeigt hat, warum man ihn für viel Geld geholt hat. Er hat hinten aufgeräumt und er hat nach vorne auch einige Dinge initiiert. Also das dürfte den Bayern ein gutes Gefühl geben. Ansonsten frischer Wind mit jemand wie Olisse. Von daher denke ich, dass Stuttgart in der momentanen Verfassung, vor allen Dingen mit der defensiven Instabilität, jetzt nicht der Maßstab für die Bayern war. Aber nachdem sie zuletzt eine kleine Ergebniskrise hatten, war das schon eindrucksvoll am Wochenende.
Absolut. Absolut. Es gab aber auch ein zweites Topspiel, nämlich Leverkusen gegen Frankfurt. Wie hast du das gesehen? Da gab es ja Schiedsrichterdiskussionen noch und nöcher, die dann auch noch einen Tag später nachgehalten haben, mindestens. Krösche hat sich ja dann auch tatsächlich auch nochmal geäußert zu dem nicht gegebenen Elfmeter und so weiter und so fort. Und dann redet man natürlich dann immer auch wieder von mein Lieblingswort, mein absolutes Lieblingswort innerhalb des gesamten Fußballs in Deutschland ist Ermessenssache. Wenn ich dieses Wort höre, muss ich kotzen. Bei dieser ganzen VAR-Geschichte, bei dieser ganzen Diskussion rund um das Regelwerk und Auslegung und so weiter. Es ist irgendwie, warum, wir haben das irgendwie das ein oder andere Mal auch schon gedroppt, warum kann man nicht einfach tatsächlich wirklich dieses Ding wieder abschaffen? Warum kann man nicht den Fußball wieder zum Fußball machen? Und ich behaupte ja nach wie vor felsenfest, dass der VAR den Fußball eher am Ende des Tages killt. Weil es gehört einfach auch mal irgendwann dazu, dass du Fehlentscheidungen triffst. Und wenn es Millimeterentscheidungen sind, dann ist es für mich einfach auch, hat es nichts mehr mit Fußball zu tun. Wenn irgendwo eine imaginäre Linie gezogen wird und du siehst, dass die Schulter 0,3 Millimeter über dieser Linie ist und deshalb ist es abseits, lauter solche Geschichten, Nerven ohne Ende, lenkt jetzt so ein bisschen ab von diesem Spiel Leverkusen gegen Frankfurt. Und das ist eigentlich schade, weil es sollte ja eigentlich um den Fußball gehen und nicht um Schiedsrichterentscheidungen.
Also erstmal, das Spiel war hochklassig, es war eines Spitzenspiels würdig, ja. Und dass Leverkusen dieses Spiel gewonnen hat, ist am Ende verdient von dem, was man an Leistungen gesehen hat. Auf den Schiedsrichter komme ich gleich. Was mich ein bisschen aufmerken lässt, ist, dass es eine Diskussion um Kevin Trapp gibt. Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, Kauer Sanch, sein Vertreter, der das teilweise spektakulär gemacht hat, der aber übrigens auch ein paar Fehler drin hatte. Und dass sich jetzt einige darauf einschießen, dass Trapp nach langer Verletzungspause beim 2-1 natürlich seine Aktien mit drin hat, weil er da mit dem Fuß klären will. Das ist unorthodox. Da siehst du, dass denn selbst ein klasse Torwart nach einer Zeit auch wieder seine Zeit braucht. Aber er hat ein paar Dinger so überragend rausgeholt. Und da muss ich dann schon sagen, das finde ich dann schon auch ein Mangel an Dankbarkeit von einem Spieler, der nicht spielen soll, weil er mal bis vor 1-2 Jahren überragend war und die Europa League festgehalten hat, sondern der hat jetzt schon verdient, dass man einfach mal sagt, 2-3 Spiele, um wieder reinzukommen in dieses Ding. Zum Ermessensspielraum, ich finde schon absolut, dass es einen Ermessensspielraum geben sollte beim Fußball. Ich nenne dir mal ein Beispiel von Samstagabend. Kaiserslautern gewinnt in einem hitzigen Spiel 3-0 gegen Paderborn. Marlon Ritter bereitet ein Tor vor und schießt eins. Und wie Marlon Ritter auch so ist, nach dem 3-0 provoziert er so seinen Gegenspieler ein bisschen, schreit den an, dann wehrt er sich zurück und da kommt von hinten irgendein Lauterer an und also wirklich so ein richtiger Check gegen diesen Spieler und der wiederum wird dann von einem Paderborner so leicht an der Schulter weggedrückt. Jetzt gibt er beiden gelb und das heißt für den Paderborner gelb-rot. Für das Spiel gar keinen Ausfluss mehr. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Lauterer sich beschwert hätte, wenn der Paderborner kein gelb-rot bekommen hätte. wo ich denke, du stehst daneben, du siehst, wer anfängt. Der Ritter provoziert, der Lauterer schubst und dann schickst du den armen Typen, der nur sein Mitspieler, so mit so einem leichten Schubser, dem gibst du dann einfach auch gelb und dann ist es plötzlich gelb-rot. Das ist für mich Ermessensspielraum. Und da frage ich mich dann immer, haben die Leute auch selber mal gekickt? Aber ich komme jetzt weg von diesem Spiel. Wir reden ja jetzt am Wochenende über etwas, was ja mit Ermessensspielraum eigentlich gar nichts zu tun hat. Denn diese Szene, nachdem so viel gecheckt wurde in diesem Spiel, die muss sich ja Brüch auf jeden Fall nochmal angucken. Also das ist ja klar. Und die Leverkusener Argumentation war ja, im Fußball ist schon auch ein Kontaktsport. Ja, das stimmt. Aber dieses Ding von Tah ist natürlich ganz klar ein Elfmeter und eine rote Karte. Weil der geht ja gar nicht dahin, um den Ball zu bekommen, sondern der geht ja nur körperlich in den Gegner. Also klare Fehlentscheidung. Dazu muss man sagen, dass Felix Brüch, den ich über all die Jahre echt schätzen gelernt habe, ist ein sehr sympathischer Typ, mit dem man auch mal, wenn man sich am Flughafen trifft, mal quatschen kann. War lange unser bester Schiedsrichter. Nur der war lange weg mit seinem, was hat er gehabt, einen Kreuzbandriss, glaube ich. Und das ist natürlich auch eine Fitnessanforderung. Und am Samstag bei diesem Spiel, das war eine richtig schlechte Leistung, wo er bei fast allen wichtigen Entscheidungen daneben gelegen hat. Und dass sich dann Knut Kircher, den ich eigentlich auch schätze, da morgens hinsetzt in den Doppelpass und irgendwas von in dem Falle dann ermessen Spielraum spricht, wo die Bilder so klar sind.
Ja, das meine ich.
Ja, ja, da hätte man dann sagen können, ey, ich meine, ermessen Spielraum ist nicht gleich ermessen Spielraum, das wollte ich damit nur sagen. Ja. Da hätte es ihm gut zu Gesicht gestanden, zu sagen, also erstens mal hätte ich es gut gefunden, wenn er rausgegangen wäre. Und zweitens mal kann man das, glaube ich, auch konstatieren. Es gibt immer Argumente für alles hin und wieder. Aber das ist eigentlich ein glasklarer Elfmeter. Und da hat der Felix daneben gelegen. Das ist dann auch eine Transparenz, die den Schiedsrichtern, glaube ich, gut zu Gesicht steht.
Ja, vor allen Dingen, Kröscher hat es ja richtig gesagt, dass Kircher dem Fußball insgesamt keinen Gefallen getan hat mit so einer Aussage. Und da hat er total recht. Und denke mir dann einfach auch dann, warum muss man sich irgendwie gegenseitig covern? Es ist doch letztendlich einfach auch völlig in Ordnung, dass Menschen Fehler machen. Wir leben in dieser Null-Fehler-Gesellschaft, was ich total schwachsinnig finde. Man kann es doch einfach auch dann benennen und man kann es besser machen. Wo ist das Problem? Ich sehe es nicht. Jetzt kann man sagen, ja, da geht es um viel Geld und es ist Bundesliga und es ist Profifußball und so. Ja, alles richtig, aber ich finde, zum Profi gehört eben einfach auch, dass du dann an der einen oder anderen Stelle sagst, das war scheiße, das war einfach keine gute Entscheidung. Macht's doch am Ende auch menschlich. Ich verstehe es, tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Und deshalb diese ganze Geschichte, Ermessensspielraum, wie man sich da rausschlawinert.
Weißt du, was ich glaube, Mike, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, was das allergrößte Problem war. Erstens mal hat man gedacht, okay, ein VAR, der sorgt dafür, dass es gar keine Fehlentscheidungen mehr gibt. Das war eine falsche Erwartung von uns allen, ich mich mit ein. Dann war das Ding, wir brauchen den VAR nur bei glasklaren Fehlentscheidungen. Mhm. Und bei Abseits, auch wenn du das gerade mit der Schulter gesagt hast, da ist es ja klar, da musst du ja irgendeine Größe machen. Und selbst wenn es nur 3 Millimeter sind, dann ist es halt so, wenn dieser Platz gut mit einer Matrix praktisch durchmessen ist und du es wirklich zweifelsfrei nachweisen kannst. Früher hat man ja immer gesagt, im Zweifel eher für den Angreifer. Das war ja auch eine Regel. Das Problem besteht meiner Meinung nach darin, dass es sich immer weiter verschoben hat, dass wenn du zum Beispiel einen Elfmeter pfeifst, wo du jetzt sagen würdest, naja, also den musst du eigentlich nicht geben. Das ist so eine 30-40% Sache. Das ist aber ja dann keine glasklare Fehlentscheidung. Die werden ja mittlerweile eigentlich auch alle gecheckt. Deshalb dauert es ja auch immer so lange. Aber dass dann, wenn das ganze Spiel über der Video Assistant Ref so eine Rolle spielt wie in Leverkusen, dass dann in der letzten Minute bei so einer Situation der das nicht checkt, da muss man sich fragen, was ist da los? Und deshalb, glaube ich, haben die Leute die Schnauze voll und sie verstehen es einfach nicht mehr, weil sie sagen, wo ist denn hier innerhalb von einem Spiel dieselbe Bemessungsgrundlage?
Harte Kost. Also
der
immer
VAR
wieder.
Ist eine harte Kost, das
es
muss man sagen.
Wirklich, ja. Es ist wirklich jedes Mal immer wieder so. Und deshalb einfach auch wirklich für mich die Frage, warum schafft man dieses Ding nicht ab? Also warum kann man nicht sagen, wir hatten da eine große Sehnsucht, wir wollten den Sport wirklich besser machen und fairer machen, aber es ist leider auch gescheitert. Dann lasst es uns doch bitte wieder einfach dahin drehen, wo es mal war. Nicht aus Folkloregründen, sondern weil man einfach merkt, es ist am Ende des Tages für das Spiel nicht gut. Also ja. Das ist das, was ich nicht verstehe. Warum muss man an dieser Warum muss man daran festhalten? Hat es dann darüber wieder was zu tun, dass das zwei, drei Kameramenfirmen irgendwie...
Nö, das glaube ich nicht.
Ich glaube, dass man dürfen, sich... Oder ich weiß es nicht.
Ich war für den VR, aber ich bin seit ganz langer Zeit, habe ich gesagt, ich bin für das Challenge-Modell. Du darfst zweimal checken lassen, damit auch nicht jede Szene, das ist ja das Schlimme. Du freust dich ja gar nicht mehr und denkst schon, hat der dann nicht eben 137 Sekunden vorher noch eine Grätsche angesetzt oder sowas. Das ist das Erste, was ich sagen würde. Und ich bleibe dabei, das Spiel ist auch zu schnell geworden. Du brauchst zwei Hauptschiedsrichter, weil das kann ein Schiedsrichter überhaupt nicht mehr leisten. Das ist nicht mehr zu vergleichen mit dem, was vor 30 Jahren ist. Und bei allen anderen großen Mannschaftssportarten, beim Eishockey, beim Basketball, beim Handball, hast du mindestens zwei Unparteiische auf dem Feld. Und das sollte man sich auch mal Gedanken drüber machen.
So, in diesem Sinne, dann lassen wir den VAR auch dieses Mal wieder alleine
zurück. Aber das Produkt ist noch da.
Das Produkt ist noch da. Ich kriege
ganz ehrlich, ich werde mittlerweile in Stadien angesprochen. Wirklich.
Ich auch.
Was macht das Produkt?
Mann, was macht das Produkt?
Da hast du wirklich was geschaffen.
Ich kriege es auch mittlerweile per E-Mail, per WhatsApp, teilweise von Menschen auch bei Facebook, die entweder sehr, sehr laut lachen, mehr oder weniger digitalerweise, oder die sich tierisch aufregen, wie man denn an einem Menschen das Produkt nennen könnte. Aber das Produkt hat sich erholt, um mal einfach beim Produkt zu bleiben. Zumindest mal dieses Mal hat es ganz gut geklappt. Und man muss auch sagen, dass wenn es denn wirklich so ist, dass er, wir haben glaube ich gesagt, 5 Spieler der Zeit, davon haben wir jetzt 3 rum, also 2 hat er noch übrig, dann ist zumindest seine Ergebnis, seine Ergebnis...
Ergebnis?
Na, also dann ist seine Bilanz, so jetzt habe ich das Wort, durchaus positiv. Das heißt, Stand heute dürfte er bleiben. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, ich war selber da. War geil. Ich hatte in der Halbzeit Uwe Kamps da. Kannst du dich noch erinnern? Uwe Kamps immer mit den geilen Sweatern, die er anhatte. Boah. Wenn er immer seine Stollen am Pfosten hinten abgeklappert hat und sowas am alten Bökelberg.
Ah, war boah, geil. Und war der auf Zinne oft. War der auf Zinne. Das weiß ich noch,
geiler Typ. Genau. Mit der Olympia-Auswahl Bronze gewonnen damals. 4 Elfmeter gehalten im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leverkusen. Also schon.
Was macht Uwe Kamps heute eigentlich?
Uwe Kamps war ganz lange Torwarttrainer bei Borussia und ist heute für die gesamte Torwartausbildung im ganzen Club. Ist er zuständig von oben ab. Fährt dann auch immer zu den Spielern, die mal ausgeliehen sind oder sowas. Letztes Jahr Kersken zum Beispiel in Bielefeld. Ist immer noch in den Club eingebunden und das auf total sinnvolle Art und Weise.
Stark, sehr stark. Ich habe dich leider nicht gesehen. Ich habe das Spiel in der Zusammenfassung gesehen.
Überhaupt gar kein Problem. Das verzeihe ich dir, mein Partner.
Ja, ich gucke also, alles eigentlich normalerweise mit dir, wie du weißt. Alles, ja. Aber dieses Mal.
Das ja. Produkt. Wir kommen das zum Produkt. Ich glaube, er spielt in Mainz und spielt er zu Hause gegen Bremen. Das war er, glaube ich, die Maßgabe. Also er hatte jetzt ein richtig schlechtes Spiel in der Saison, das war das in Augsburg. Sie hatten ein schweres Startprogramm, deshalb kannst du auch wenig Aufbruchstimmung dann vermitteln. Und dieses Spiel gegen Heidenheim war eigentlich dafür gemacht, zu sagen, das ist so ein Spiel, wo der Trainer echt enorm unter Druck steht. Du fängst gut an, hast 2, 3 Halbchancen und dann macht der Gegner beim ersten mit dem abgefälschten Schuss das Tor. Das ist eigentlich dann so ein Drehbuch für ein Spiel, wo du nachher sagst, ja, wir haben uns gut dagegen aufgelehnt, aber der Trainer wird trotzdem entlassen. Und es steht ja so viel in der Kritik in Gladbach. Das Produkt, Wirkus, alles wird in Frage gezogen. Und dafür muss ich sagen, war das am Samstag gegen wirklich eine der unbequemsten Mannschaften der Bundesliga. Nach Rückstand war das echt eine gute Leistung. Das Ding musst du erstmal drehen mit Spielfreude. Tim Kleindienst, überragende Verfassung, hat so den Schwung von der Nationalmannschaft mitgenommen. War ja auch ein spezielles Duell gegen seinen Trauzeugen Kevin Müller im Tor. Also ich finde, das war eine gute Leistung. Jetzt musst du aus Gladbacher Sicht sagen, Schlimmste abgewendet. Jetzt spielst du in Mainz und im Pokal in Frankfurt. Wenn du beide auswärts wieder mal verlierst, dann stehst du beim nächsten Heimspiel gegen Bremen vor derselben Situation. Ich denke, eins sollte jetzt mal gewonnen werden von den beiden Auswärtsspielen. Plus das Heimspiel gegen Bremen, dann wäre auch mal ein bisschen Ruhe drin.
Gute Zusammenfassung. Wenn man aber mal auf die Tabelle heute Morgen guckt, da muss man sich so ein bisschen die Augen reiben. Und zwar deshalb, weil der SC Freiburg auf Platz 3 steht und Union Berlin auf Platz 5, liebe Freunde. Wer hätte das gedacht nach diesen Spieltagen? Du?
Union spielt wieder wie Union. Bo Svensson ist, glaube ich, ein Top-Trainer. Allerdings ist das, was er spielen lässt, nicht vergnügensteuerpflichtig. Da geht's halt um viel, um Zweikämpfe, um Pressing, um taktisches Verschieben.
Ja, schön ist es nicht. Ja.
Nee, schön ist es nicht. Das war auch in Mainz jetzt selten Champagner-Fußball. Muss es aber auch gar nicht sein. Die machen aus ihren Möglichkeiten enorm viel. Er ist ein charismatischer Typ, auch wenn er oft so ein bisschen mürrisch schaut. Aber Freiburg, muss ich echt sagen, Platz 3. Niederlage in München und zu Hause gegen den FC St. Pauli. Viele sagen im Nachhinein, Entschuldigung, das hat nochmal ein bisschen die Sinne geschärft. Aber wie Julian Schuster das hinbekommen hat, so nahtlos den Übergang, dass selbst du, der Posterboy, gar nicht Christian Streich nachweint, das finde ich schon beachtlich. Und das mit so ganz kleinen Anpassungen. Vorne lässt der Adamu spielen, der war bei Streich völlig unterm Radar. Dann kommt ein Osterhage, der kommt aus Bochum, der wird da integriert. Da müssen sich die Spieler wie Chico Höfler, die lange da waren, erstmal hinten anstellen. Dann hast du den Dingchi, den haben sie aus Heidenheim geholt, der spielt. Und das sieht richtig gut aus. Also ich muss sagen, alle Hüte, Chapeau an Julian Schuster, der einfach das auch total sympathisch macht. Der versucht nicht irgendwie was zu kopieren, der versucht sich nicht irgendwie abzusetzen. Der macht einfach, wie er früher schon als Kapitän war, einfach intelligent weiter und baut auf diesem großartigen Fundament von Christian Streich auf.
Und einen hast du in dieser ganzen Aufzählung vergessen, Jetso Griffo, der tatsächlich auch wieder ja, wie der Griffo ist und auch mit dem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast, aber es war einfach wirklich, es ist einfach eine Augenweide, dem zuzugucken, auch die Schusstechnik, die er hat, fand ich einfach überragend. Und das ist einfach, du hast das Gefühl, wieder der SC Freiburg, du hast es ja gesagt, schließt fast nahtlos daran, wo sie mit Christian Streich aufgehört haben und besser. Weil ich irgendwie das auch schon so sehe, dass die Mannschaft insgesamt homogener geworden ist und auch eine etwas größere Wucht hat, so zu erklären, logischerweise auch mit Platz 3 und einfach nur 2 Punkte entfernt von RB Leipzig und Bayern München. Also ich find's großartig, macht großen Spaß, sich den Fußball anzugucken.
So einer Mannschaft, glaube ich, tut's auch ganz gut. Sie waren ja jetzt auch 2 Jahre hintereinander lange im Europapokal dabei. Ja. Wenn die lange Trainingswochen haben, ne, das ist schon auch wichtig. Im letzten Jahr haben sie ja den Europapokalplatz ein bisschen verspielt. Ja, und Griffo, das war ja eigentlich immer so die Frage, ist er defensiv bereit zu arbeiten, da sein überragender Fußballer mit einem wunderbaren Fuß hat. Nicht umsonst ist er in meiner Communio-Mannschaft. Also da ist Schuster, kitzelt alles aus ihm raus, was er braucht.
So, wollen wir uns endlich den Niederungen des deutschen Fußballs widmen. Also vielleicht einfach gucken wir mal den Niederungen ins Auge, zumindest in der zweiten Bundesliga, wenn es um die Ergebnisse geht und wenn es um, naja, du hast ja im Grunde jetzt wirklich alles richtig gemacht mit deinem Lieblingsverein, so wie du ihn ausgewählt hast, spätestens jetzt. Ja. Dann haben wir Miro Klose, der gewinnt und gewinnt plötzlich auch gegen Fürth. Dann haben wir Kaiserslautern, die plötzlich zurück sind und das System Anfang endlich greift. Wir haben einen grandiosen Fehlstart des neuen Trainers bei Schalke 04. Wir haben einen souveränen, wirklich sehr souveränen Tabellenführer mit Fortuna Düsseldorf. Wir haben sehr traurige Regensburger, die sich noch gefreut haben über den Aufstieg und plötzlich die rote Laterne haben, ähnlich rot wie im Logo. Und wir haben einen ersten FC Köln, der erstmal gucken muss, was jetzt passiert, wenn man da sich 5-1 in Darmstadt abschlachten lässt. Wie fandest du meine kleine Zusammenfassung der zweiten Liga?
Ich habe einen ganz eleganten Walk von dir über den Boulevard der Gefühle in der zweiten Liga gesehen. Schön, hat mir ja gut gefallen, muss ich sagen. Ja.
Dann mache ich das gerne noch nächste Woche wieder für dich. Das ist okay. Kein Problem.
Ja, dann versuche ich mal etwas, ein paar Punkte rauszuholen und vielleicht mit 2-3 Sätzen darauf zu antworten. Ja. Der HSV, ich habe es ja letzte Woche gesagt, also Klatzel ist meiner Meinung nach der beste Stürmer und vielleicht sogar der beste Spieler dann auf seiner Position auch für den Wert eines Clubs. Das ist ein unfassbarer Verlust. Ist natürlich toll, dass dann gestern im ersten Spiel Königsdorfer und Selke treffen, weil das ja auch um ihr Selbstvertrauen dann in dem Falle geht. Das war über eine Stunde das Beste, was ich vom HSV seit ganz langer Zeit gesehen habe, gegen einen wirklich guten Gegner aus Magdeburg. Leider kommt dann die rote Karte gegen Schonlau. Da gibt es 2 Sachen zu sagen. Also A, mag ich Schonlau total gerne, weil ein reflektierter, guter Kapitän, der auch ganz lange für die Organisation zuständig war. Seit seiner schweren Verletzung, die er in der letzten Saison hatte, ist er nicht ganz der Alte. Und gestern zu der Szene musst du sagen, ja, der Ball kann dir ja mal verspringen. Dann lass den Stürmer laufen. So what? Dann steht's 3-1 und du bist noch zu 11. Aber 3-1 dann, was ja dann ein bisschen später sogar fiel, und dann mit einem Mann weniger, das war dann schon auch ein kleiner Ritt auf der Rasierklinge. Ich finde übrigens, weil wir über den gesprochen haben, weil das ja ein altes Lieblingsthema von dir ist, was Katterbach spielt im Moment, und den hat er ins rechte Mittelfeld gesetzt, Baumgart, da darf man dann Steffen Baumgart auch mal für loben, wo ja viele immer sagen, der ist nur auf seine Idee festgelegt. Also hast du dieses Tor zum 2-0 gesehen? Das ist ja sensationell. Also ja, diese Spielfreude von Katterbach, also das war richtig geil. Und hat, glaube ich, gestern einfach auch der Mannschaft gezeigt, okay, es könnte auch teilweise ohne Klatzel gehen. Ja, nächster Ernstfall, Samstagmittag, 13 Uhr bei deinen Posterboys aus Elversberg. Das ist dann auch ein weiterer Test. Da ein Sieg wäre sicher ein Meilenstein. Karlsruhe gewinnt gestern in der 94. wieder in Ulm. Also die sind unfassbar stabil, muss man auch sagen. Düsseldorf macht Fortuna-Dinge, wenig spektakulär, aber einfach hinten solide und gewinnt das Spiel. Schalke, ja, das ist dann, was wurde alles viel von Wunder und so gesprochen. Ich glaube, da muss man schon wieder mit einer Saison im Abstiegskampf rechnen. Die Baustelle im Tor, das ist ja schon relativ ungewöhnlich. Er will Hofmann 2 Spiele geben und Hekeren 2 Spiele. Mein Freund Harry hat mir die Vorzüge dessen erklärt, der übrigens selbst ein überragender Handballtorhüter früher war. Ich sage, das ist wirklich Käse. Mach dir doch die Baustelle nicht auch noch auf. Setz doch jetzt auf einen als Nummer 1. Ich würde es jetzt bei Hofmann belassen. Und ja, jetzt, wenn ich dann so leicht beschwingt galoppiert bin, jetzt sind wir bei deinem weißen Ballett aus Müngersdorf. Was war da los am Böllenfalltor?
Also vielleicht, bevor wir da nochmal dazu kommen, es passt ja auch so ein bisschen dahin. Erstmal großen Respekt vor Steffen Baumgart, muss man jetzt auch mal wirklich sagen. Wir haben ihn das ein oder andere Mal auch kritisiert, aber der ist ja weit entfernt von seiner Spielidee. Also der hat verstanden, dass es hinten einfach auch mal, und das war wirklich ein Bollwerk beim HSV in diesem Spiel, der hat einfach verstanden, dass du einfach eine gute Abwehr schon mal brauchst, um stabil deine Ergebnisse einzufahren und dass du hinten einfach nichts reinkriegst. Und dann hast du recht, mit Klatzel ist ein böser Verlust, aber es funktioniert trotzdem. Und ich glaube, da muss man eben einfach dann auch mal sagen, hey, wirklich alles richtig gemacht. Und wenn du aufsteigen willst, dann musst du wahrscheinlich genauso spielen. Schön Fußball spielen kannst du dann spielen, wenn du es dir erlauben kannst. Aber momentan ist es erstmal, hat er eine Aufgabe zu lösen. Und dann vielleicht noch was zu Katterbach. 2020, 4 Jahre her, war der Knabe beim 1. FC Köln, und deshalb schließt sich jetzt auch gleich wieder der Kreis, 7 Millionen wert. Jetzt liegt es bei ungefähr bei 600.000. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also da hat er einen langen Leidensweg hinter sich. Und wenn Steffen Baumgart das wieder hinkriegt, dass er dann irgendwann wieder 7 Millionen wert ist und der Knabe wirklich weiter so spielt, dann ziehe ich mir wirklich mal, einfach wirklich mal den Hut, den ich nicht habe, vor Steffen Baumgarten. Jetzt sind wir beim 1. FC Köln. Das ist was, wo ich jetzt, glaube ich, wirklich wie viele andere Fans das Gefühl habe, dass das ein Anschnitt ist. Und dass das jetzt auch wirklich ein Punkt ist, wo du handeln musst. Da reichen dann aber auch die Gewitter in der Öffentlichkeit nicht, was dann daraus gemacht, denn du musst ja immer gucken, was wird daraus gemacht. Also da gab es jetzt auch Worte von Struber, da gab es Worte von Christian Keller. Muss man sich überlegen, ob man das dann so nach außen kehrt, was dann jetzt da alles passieren wird in der Kabine, weil du natürlich auch eine Reaktion kriegst, du lieferst eine Vorlage. Ich glaube, da hätte ich es vielleicht etwas anders gemacht, aber das war eine so desolate Vorstellung des 1. FC Köln. Es war das schlimmste Spiel, was ich gefühlt je gesehen habe vom FC. Und es war auch so, dass man wirklich sagen muss, was macht dieser Trainer da? Also warum tut er das? Warum hält er an seinem System fest? Wir haben vorhin über die RB-Philosophie gesprochen. Er kommt ja aus diesem Kosmos auch. Und natürlich wollen wir alle einen schönen Fußball sehen. Aber wenn du hinten einfach hoffnungslos bist, wenn du noch nicht mal einen Rechtsverteidiger hast, das wissen wir aber auch, wenn du eine Transfersperre hast, wo du nicht einkaufen kannst, jetzt im Winter erst, wo du dann aber auch auf dem Wintermarkt einkaufen musst, kein leichter Markt, im Gegenteil, weil da werden nicht die guten Deals gemacht, sondern im Sommer, dann habe ich richtig, richtig große Sorge, dass das nach hinten losgeht jetzt. Und es braucht eine Konsequenz. Und ehrlicherweise beginnt das für mich nicht beim Kader, sondern das beginnt beim Trainer, weil der dafür verantwortlich ist, wer da auf dem Platz steht. Der ist Tag für Tag in der Arbeit mit den Spielern. Und für mein Dafürhalten ist das, was Struber da bisher geleistet hat, nicht adäquat. Er ist da nicht beweglich genug. Und das System funktioniert so nicht. Du hast den Kader nicht dafür, um so ein Spielsystem, so eine Spielidee zur Verfolgung. Das funktioniert nicht. Das heißt, du müsstest eigentlich bis Winter eher die Baumgart-Mentalität walten lassen, um dann einzukaufen, um dann mal zu gucken, kannst du Stück für Stück mit neuen Einkäufen, mit einer gesicherten Abwehr, dann in ein System kommen, das auch noch ansehnlich ist. So, das ist jetzt mal die 8 Minuten 23 Analyse von mir. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Boah, das ist natürlich schon ein weites Feld. Also zunächst mal, du kannst, glaube ich, rein punktemäßig Abstand und so, also das ist schon ein sehr guter Kader, also von den einzelnen Qualitäten. Du kannst sicherlich auch irgendwann noch eine Serie starten und kannst nochmal oben angreifen. Das will ich gar nicht abstreiten. Trotzdem dieses, und das ist für mich so ein bisschen dieses größte Problem, dieses ewige sich selber auf die Schulter klopfen, das ist ja eigentlich selbst als Nicht-FC-Fan in dieser Stadt kaum noch auszuhalten. Es wird ja alles, also es ist ja alles unbeschreiblich, großartig, das Beste, und eigentlich ist der FC ja eh der allergrößte Verein der ganzen Welt. Das haben wir letzte Woche bei diesem unsäglichen Lukas Podolski-Spiel besprochen. Und man muss sich das ja nochmal, man muss sich das einfach nur nochmal zurückrufen. Ich war in Heidenheim am letzten Spiel, wo ein desolater 1. FC Köln völlig zu Recht für eine katastrophale Scheißsaison abgestiegen ist, dann dürfen die noch nicht mal den Kader verändern. Und 4 Wochen später trötet mir jeder ins Ohr, boah, wir haben der beste Kader in der ganzen Liga, 15 Punkte vor dem HSV, wir werden alles filetieren und sowas. Da fragt man sich, wo kommt das her? Also du hast diesen Kader, du hast mit Chabot deinen besten Abwehrspieler verloren, du hast mit Selke einen, naja, so Mittelstürmer verloren und erzählst aber, das ist das Beste, was es gibt. Dann lese ich überall, das Kölsche Bilbao, oh, nur Eigengewächse. Als wenn das jetzt die Idee von denen gewesen wäre. Nee, es war einfach Fakt, du durftest ja nicht einkaufen. Dann erzählen mir Leute, also das ist ja die Personalie Keller, ist ja auch sehr gespalten. Manche wünschen den ja zurück in die Oberpfalz. Andere sehen in ihm den großen Heilsbringer. Also ich halte den schon für einen sehr intelligenten, strukturierten Mann, der auch Dinge rund um den Sport aufbaut, die einen Club vielleicht weiterbringen. Aber er ist ja nun mal Vorstand Sport. Und da muss man jetzt sagen, ist die Entwicklung in den letzten 2 Jahren mehr als bedenklich. Dann kommt der Trainer. Der schlägt sich am liebsten vor allen Dingen selber auf die Schulter, was er für ein geiler Typ ist. Ich meine, der ist der Erste, der mit RB Salzburg kein Meister geworden ist.
Das ist, macht ihn sympathisch, das machen wir doch auch
ja, die ganze ja, Zeit. Ja, nee, aber der passt also, vielleicht auch deshalb in diesen ganzen Wahnsinn da rein. So, und dann gewinnst du gegen Ulm 2-0 und jetzt ist ja alles wieder gut. Ich meine, der Kader ist natürlich auch wirklich, weil der Spieler auch...
Ja, aber das kann ich, sorry Thomas, aber das kann ich nicht mehr hören. Das ist wirklich, das ist auf dem Papier so, aber und das liest du überall, dass der Kader der teuerste und der beste und der,
nein,
der
jetzt zweiten Liga ist. Wahnsinn. Ich habe dich auch 8.23 Uhr durch 8 Stunden 23.
Entschuldigung, ich habe den Lanz gemacht jetzt gerade, tut mir leid. Ja. Nee.
Also er ist der teuerste Kader und da darf man dann schon mehr erwarten als 12 Punkte nach 9 Partien. So, sie kriegen die Hütte hinten voll, Leistungsträger oder vermeintliche Leistungsträger wie Hübers, Irrlich dann darum, weil sie, glaube ich, gar nicht genau wissen, wo sie überall aushelfen sollen. Die stehen bei 5 Toren, stehen die 4-mal blank vom Torwart. Ich höre die ganze Zeit Obisch, Nationaltorhüter, haben wir auch schon gesagt, das ist ein Riesentalent, aber der holt auch keinen Unhaltbaren raus. Und so kann man einfach mal zusammenfassend sagen, wenn ich jetzt mir das angucken würde und ich würde jetzt neu zum Geißbockheim kommen, da würde ich wirklich sagen, naja, dann lass uns doch wirklich mal die Basic spielen. Vielleicht presse ich auch zu aggressiv, vielleicht überfordere ich den einen oder anderen auch damit. Jetzt am Freitagabend gegen Paderborn, ich weiß ja eh, wie es geht. Wenn das Spiel gewonnen wird, dann ist ja hier wieder alles in Ordnung. Aber Paderborn ist natürlich alles andere als ein leichter Gegner. Und wenn das verloren geht, ich glaube, dann ist wirklich Bambule hier.
Ja, aber das ist ja genau der Fehler. Also selbst wenn du gegen Paderborn gewinnst, das macht das am Ende des Tages ja nicht besser. Du hast, genau richtig, also du hast einen Timo Hübers, der tut mir furchtbar leid, der stolpert wie der Storch irgendwie mit verknoteten Beinen irgendwie durch die Box. keine Ahnung, was er da macht. Ich habe wirklich keine Ahnung.
Und Julian, ich glaube, er ist tatsächlich, wenn du das fragst, er ist, glaube ich, echt mit der Kapitänsbinde auch ein bisschen überfordert. Das ist in der Bundesliga ein Spieler gewesen, den ich finde, der hat solide Leistungen gezeigt. Aber jetzt soll der Führungsspieler sein und alles mitreißen. Ich glaube, das überfordert ihn ein bisschen.
So, und da ist doch im Grunde genommen das eigentliche Problem beim 1. FC Köln. Du hast keinen Leader. Wer soll denn diese Truppe anführen als Spielführer? Wer denn? Adamian? Tigges? Julian Pauli? Nein, aber ich sage jetzt mal, ne, das ist jetzt natürlich irgendwie auch populistischer Quatsch, aber trotzdem. Julian Pauli, guter Mann, wird auch mal ein Rockstar, bin ich mir sicher, aber der ist halt auch noch jung, Mann. Dann ein Max Finkgräfe, auch jung und unerfahren. Du brauchst in der zweiten Liga halt einfach, du wirst es nicht schaffen, nur mit jungen Kerlen. Die große Sehnsucht in Köln. Und da sage ich halt einfach auch immer, das habe ich auch wieder dem einen oder anderen Fan im Stadion gesagt, das ist doch totaler Schwachsinn. Es ist totaler Schwachsinn, immer zu glauben, dass nur weil jung, also diese Verjüngungskur überall, diese Sehnsucht nach Jugendlichkeit, dass das nun das Konzept ist, ist totaler Schwachsinn. Du brauchst ja die alten Recken, um diesen Laden zusammenzuhalten. Thema Marco Uth, jemand, der das eventuell auch noch könnte, aber es ist auch kein Leader. So, das heißt, dieses Schiff hat keinen Kapitän innerhalb der Mannschaft. Und der Trainer ist halt leider einfach auch ein Trainer, der noch nie nachweislich irgendwo nachhaltige Erfolge vorweisen konnte und auch nur eine Spielidee hat. Und ich frage mich auch beim einen oder anderen Wechsel, wie kommt man denn dazu? Jetzt hat man doch auch noch Leute auf der Bank, jetzt hat man noch Co-Trainer, dann hat man eventuell vielleicht auch noch Thomas Kessler im Hintergrund. Und ich frage mich, was sagen die denn eigentlich so? Was haben die denn für einen Einfluss auf den Trainer? Sagt dem mal irgendwann jemand, Kollege, wir haben ein Problem. Und zwar ein dickes Problem. Und vielleicht kommst du mal klar mit deiner Spielidee. Und vielleicht ist es auch so, dass wir mal anfangen, so wie du es richtig sagst, die Basics zu bearbeiten. Anstatt, dass wir hier Tiki-Taka 1, 2, 3 spielen. Das ist ja Wahnsinn. Und da kriege ich die Tür nicht zu, weil du ganz klar sehen kannst, dass, also ich habe es für populistischen Mist gehalten, aber wir sind in der Tabelle in Richtung dritte Liga näher als Richtung erste Liga. Und das will man irgendwie, also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber wenn du da jetzt nicht wirklich Konsequenzen schaffst, aber die Frage ist ja wie? Also wie kommst du denn aus der Scheiße raus? Was sagt denn der Fußballexperte?
Du, also ich würde jetzt mir unten tatsächlich keine Sorgen machen, weil dafür ist, glaube ich, dieses Jahr die Konkurrenz im Tabellenkeller einfach zu schwach. Und du hast ja auch teilweise schon wirklich, also wenn ich mich an das Spiel in Düsseldorf erinnere, da hast du ja eine mitreißende Stunde gespielt. Also da waren ja auch mehr als Ansätze da, aber du hast natürlich vollkommen recht. Jetzt hast du ja eigentlich auch in Persona Keller, in dem du alles in Schutt und Asche gelegt hast, hast du ja eigentlich diese Trumpfkarte auch zum letzten Mal ausgespielt. Das kannst du ja auch nicht jede Woche machen. Du hast, wie gesagt, einen Trainer, der vor Selbstvertrauen platzt, wo man sich dann auch fragt, okay, in deiner Vita steht das aber jetzt noch nicht so ganz so drin. Dann hast du Thomas Kessler angesprochen, wahnsinnig sympathischer Typ, aber hat sich dann irgendwann auch damit zufrieden gegeben, beim FC 800 Jahre auf der Bank zu sitzen. Ist das dann so jetzt der Letzte, der den letzten Leistungsgedanken rauskehrt? Dann hast du den Christian Keller, habe ich eben gesagt, der hat sicherlich gute Ansätze, aber im Tagesgeschäft. Puh. Ja, und dann ist immer die Frage, wie gehst du damit auch selber um? Hinterfragst du jetzt auch mal das, was du als Konzept ausgegeben hast? Oder machst du einfach so weiter, obwohl du wirklich mit einem Punkteschnitt dastehst nach einem Viertel der Saison, der ja nicht der Anspruch des dann, egal wie zusammengestellten, teuersten Kaders sein kann? Ich glaube, dass Paderborn einiges weisen wird. Ich habe es ja gerade gesagt, ich traue diesem Kader trotzdem noch eine Serie zu. Ich weiß aber auch, wie unangenehm das gegen Paderborn sein kann zu spielen. Und ich glaube, irgendwann ist die Geduld dann auch aufgebraucht. Auf der anderen Seite ist das ja auch die Gefahr. Du musst ja einfach mal, wie du sagst, Basics und eine Entwicklung sehen. Du kannst dich ja nicht nur von einem einzelnen Spiel abhängig machen. Und dieses permanente, wir feiern uns selbst, das ist vielleicht auch ein Teil des Problems im Endeffekt.
Ja, aber vielleicht noch einen Satz dazu. Interessant ist ja, dass Christian Keller auch sagt und dass viele, die ein bisschen sich auskennen mit Fußball, sagen, das ist eine Entwicklung, die ist jetzt nicht in Darmstadt dann explodiert, sondern das ist eine Entwicklung, die es schon länger gibt. Also man hätte länger einfach schon längst punkten müssen. Also das, was du da hinten reingekriegt hast, die Spiele, die du teilweise verloren hast oder unentschieden, du hättest einfach deutlich bessere Ergebnisse liefern müssen. Und das hat sich ein Stück weit abgezeichnet, dass das jetzt so ein Abschlachten war, von Darmstadt ausgerechnet auch noch. die in der Tabelle weit, weit hinten liegen. Das ist dann, setzt dem Ganzen natürlich noch die Krone auf. Aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie aus dem heiteren Himmel kam, sondern es hat eine Entwicklung und das ist wahrscheinlich das, was so prekär ist, wo du dann jetzt irgendwie einfach dann auch mal die Notbremse ziehen musst.
Das war jetzt die Viertelstunde zur aktuellen Situation des Weißen Balletts aus Müngersdorf. So, können wir noch mal ganz kurz einmal auf den großen Fußball kommen? Es ist ja diese Woche Europapokal, unser Tippspiel.
Oh, unser
Tippspiel. Wir haben zwei Spieltage liegen lassen.
Ja,
das Real stimmt. Madrid gegen Borussia Dortmund.
Wird ein Überraschungserfolg. 1-2.
Ich sag 2-1 für Real. In der, darf man ja auch in der schnelllebigen Zeit nicht vergessen, Neuauflage des letztjährigen Finals. Okay. Juventus gegen Stuttgart 2-1 für die alte Dame.
Ja, das wird ein ganz klares 2-1 für Stuttgart.
Er sitzt wieder einfach da und tippt einfach nur einfach wieder gegen mich. Brest gegen Leverkusen.
Ah, das wird nicht uninteressant. Das wird ein 2-2.
1-3. Barcelona gegen die Bayern sage ich 2-3.
Das ist wahnsinnig schwer und da ist so viel Musik drin, aber ich würde sagen, es ist ein 3-1 für Barcelona.
Okay, und dann Leipzig gegen Liverpool.
Ja, da würde man natürlich jetzt irgendwie sagen, dass Liverpool wird sie einfach überrennen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Leipzig gewinnt 1-0.
Ich sage 1-1. Das heißt, wir haben fünfmal und nicht ein einziges Mal dieselbe Tendenz. Das finde ich, das freut mich, muss ich ehrlich sagen.
Ja,
machen wir noch hinten her die Europa League. Frankfurt gerne. Gegen Rigas.
Wird ein 2-0.
Ja, sage ich, da würde ich sogar, dann tippe ich einfach, sage ich, ein 4-1. Mhm. Und ich darf nach Porto, ich bringe dir eine gute Flasche Portwein mit.
Sehr gut.
Porto gegen Hoffenheim sage ich 2-1 für die Portugiesen.
Das wird ein sachliches 3-2 für die Portugiesen.
Oh, und dann haben wir noch die Conference League. Paphos aus Zypern gegen Heidenheim sage ich 1-3.
2-2.
2-2. Okay, das werden wir uns jetzt sachdienlich notieren und am nächsten Montag dann auswerten.
Da bin ich sehr, sehr gespannt. Lieber Thomas, ich danke dir sehr für eine sehr, sehr gute, launige Podcast-Folge, wo wirklich alles drin war, was der Fußball jetzt diese Woche zu bieten hatte. Und ich lecke jetzt noch so ein bisschen meine rot-weißen Bunden. Du kannst feiern in blau-weiß und ja,
ich glaube übrigens, wieder. Wir haben noch einen, wenn ich den nur gerade noch vielleicht sagen darf. Ja. Luka Modric, der ewige Modric.
Oh, ja, was ist da passiert?
Ja, der hat doch einfach mal wieder gezaubert und ist, was war es jetzt? Der ist doch als ältester Spieler, jetzt bin ich jetzt gerade dumm. Moment, da muss ich jetzt noch mal gerade gucken, da muss dann vielleicht der Technikchef gleich noch mal... Da habe ich jetzt irgendwie was noch in
Hand anlegen.
Genau, da muss
das
ich noch
mal
Hand
anlegen.
Warte mal, was war's denn?
Ja.
Hier. Real Madrid, Luka Modric stellt unglaublichen Rekord auf. Müssen wir noch mal gucken. So, genau. Er ist bei seinem am Spieltag exakt 39 Jahre und 40 Tage alt. Und ist damit der älteste Spieler, der für Real Madrid in einem Pflichtspiel jemals auf dem Platz stand. Er übernimmt die Rekordmarke von Ferenc Puskas, dem legendären ungarischen General von Honvéd Budapest und der ungarischen Nationalmannschaft. Und er kommt rein und brilliert mit einem Assist in Vigo. Also Luka Modric ist einfach wie ein Perpetuum mobile. Der läuft und 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 ist aber immer noch klasse. Dem wollte ich noch gratulieren. Da muss der Technikchef jetzt auch gar nichts schneiden. Ich habe einfach selber Modric nochmal aufgeschnappt, habe es jetzt nachgelesen. Fertig aus. Dem würde ich gerne noch gratulieren.
Und das ist so, weißt du, das würde ich mir einfach mal wünschen, dass es einfach keine Ermessenssache ist, sondern dass man einfach, wie du mal sagst, ich musste das jetzt auch mal, selbst der Almanach, der Sport-Fußball-Almanach, in 2024, der eigentlich alles weiß. Du wächst Thomas Wagner mitten in der Nacht um 3 und sagst, Wie alt ist Luka Modric? Wie oft hat er gespielt? Und wann hat er gespielt? Und welchen Schuss hat er am 25. September 1999 in der Jugend abgegeben? Und Thomas Wagner wird dir sagen, das war gegen... So, sehr sympathisch, dass du da sagst, hey, es ist einfach so, ich muss auch mal einfach wild in meinem iPhone nachgucken. Sehr, sehr, sehr gut. Das ist der VAR von Eier, wir brauchen Eier. Das ist wirklich.
Und wer in meinem Podcast mit dir auf den VAR und Ermessensspielraum und auf das schneeweiße Ballett aus Müngersdorf zurückgreift, der braucht vor allen Dingen eins.
Da brauchen wir Eier.
Eier. Wir brauchen Eier.
Eier.